Ich freue mich auf die Predigt, freue mich über das Wort Gottes, was wir heute haben. Ihr habt es eben ja schon gehört aus der Apostelgeschichte. Paulus auf dem Areopag. Und euch ist bestimmt schon hier aufgefallen, ich habe hier so einen kleinen Areopag aufgebaut mit verschiedenen Gottheiten, die so gerade aktuell sind bei uns in der Gesellschaft. Und ich denke, euch fallen noch viel mehr ein. Aber zum Nachdenken und anschaulich gleich auch für die Konfirmation im Anschluss heute mal was mitgebracht. Ich finde das immer gut. Ich hoffe, es bringt euch ein wenig ins Nachdenken. Ich wünsche uns allen für diesen Gottesdienst, dass wir selber spüren hier im Herzen, in der Seele, dass Gott da ist und dass wir verstehen, was er uns hier durch die Predigt, durch sein Wort aus der Bibel heute sagen möchte. Und dafür brauchen wir seinen Heiligen Geist, dafür brauchen wir seine Gnade, seine Barmherzigkeit, dass er unser Herz, unsere Ohren öffnet. Und das wünsche ich uns allen, Gottes Segen und einen offenen Geist. Amen. Und dann stürzen wir uns gleich in das Wort hinein. Punkt 1. Jeder Mensch verehrt einen Gott. Ja, ihr wisst es, ihr habt schon viel darüber nachgedacht, viele aber noch nicht. Jeder verehrt einen Gott. Und dann gibt es so die Menschen, wie den Hautarzt, bei dem ich neulich mal war mit meinem Sohn, der dann sagte, Sie sind Pastor? Dann sage ich es Ihnen gleich, ich bin Atheist. Und Martin Luther sagt dazu, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Also, was oder wen bewunderst du? Das wäre demnach dein Gott. Wofür gibst du am meisten Zeit und Geld aus? Das wäre dein Gott, nach Luthers Definition. Für wen oder für was würdest du alles stehen und liegen lassen? Das ist nämlich dein Gott. Und Martin Luther hat sich das nicht ausgedacht, er hat das aus der Bibel. Schon im Psalm 62, Vers 11, Altes Testament steht, fällt euch Reichtum zu? So hängt euer Herz sich daran. Jesus Christus in Matthäus 6, Vers 21. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und das toppt er dann nochmal, Jesus, 3 Verse weiter. Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird den einen hassen und den anderen lieben, oder wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen, und dem Geld. So, was ist ein Atheist? Es ist ein Mensch, der sagt, so etwas wie ein Gott gibt es nicht. Also ist ein Atheist ein Mensch, der sich einbildet, dass er sein Herz an nichts hängt. An rein gar nichts. Aber ein Gott kann nicht nur ein Wesen sein, ein höheres Wesen, sondern kann letztendlich alles sein, was mein Leben bestimmt, beeinflusst, woran sich mein Herz eben, woran sich meine Seele klammert. Das kann zum Gott werden. Und das kann alles sein. Und ich glaube, das kann jeder von euch nachvollziehen, dass wenn man wirklich etwas wie besessen haben möchte, sich daran festklammert, immer nur auf das eine aus ist, dann ist das nichts anderes als ein Gott, jemand, den ich verehre, für den ich alle stehen und liegen lassen würde. Zu sagen, ich bin ein Atheist, ist letztendlich ein Armutszeugnis, weil derjenige Mensch selbst nicht in der Lage ist, zu erkennen und zuzugeben, dass anstelle eines Gottes andere Dinge in seinem Leben diesen Platz eingenommen haben. Ein Platz, wo wir sagen als Gläubige, da gehört Jesus hin, da gehört Gott hin. Aber dann zu sagen, ich bin Atheist, ich glaube nicht, dass mich irgendwas in dieser Welt beeinflusst, das ist noch naiver als an unseren Herrn Jesus Christus zu glauben. Das ist noch schlimmer und noch trauriger, als an irgendwas zu glauben, was man definieren kann. Ehrlicher wäre zu sagen, ich glaube nicht an Gott, aber stattdessen habe ich mich entschieden, wie besessen auf meine Karriere alles zu setzen. Von morgens bis abends zu arbeiten, bis ich tot umfalle. Ich möchte reich werden und angesehen werden. Das wäre ehrlicher, als zu sagen, ich bin Atheist. Oder Leute sagen, wenn du zu deinem Jesus betest, schaue ich lieber Fernsehen, spiele, telefoniere ich, texte lieber mit Freunden, SMS, WhatsApp, Threema und was es alles gibt. Und das tun die meisten Leute sogar mehr und länger, als wir zu unserem Herrn Jesus beten. Und dann sagen die Menschen, ich habe keinen Gott. Sind am Handy und laufen durch die Fußgängerzone knapp an der Ampel, an dem Pfosten von dem Schild vorbei. Die sagen, du holst dir Vergebung von deinem Jesus vorm Abendmahl. Und dann sagen die Menschen, ich lenke mich lieber ab. verdränge das, was nicht okay ist und berausche mich lieber mit Alkohol, Hasch, Pornos, Sex. Ich kann mich ablenken von der Schuld und all das, was mir Sorge und Angst macht. Ich packe einfach einen Teppich drüber. Das sind Drogen, oder nicht? Dazu brauchen wir Drogen, um zu berauschen, weil die Wirklichkeit zu hart ist oder die Schuld zu groß. Bitte sag niemals, ich bin Atheist, sondern schaut selber darauf, wenn du zweifelst an Gott und sagt, ich habe da die anderen Dinge, die wichtig sind, die für mich an Gottes Stelle getreten sind. Das ist ehrlicher. Ihr könnt es natürlich auch machen wie die Athener zur Zeit des Paulus. Die haben es ganz geschickt gemacht. Im Grunde genommen sind die Athener ein Gegenteil zu den Atheisten. Ihr habt es gehört, die hatten für alles und jeden eine Gottheit. Ja? Hunderte. Etwas zum Anbeten. Eine Statue, ein Schrein, ein Tempel. Die hatten was. Und zwar von jedem. Eben dann auch noch diesen unbekannten Gott. Wovon sie nichts wussten anscheinend. Aber sie wollten auch schließlich diesen einen nicht verärgern, diese eine Sache, diesen einen Gott, den sie vielleicht nicht bedacht hatten bei den anderen Hunderten von Göttern. Und um den nicht zu verärgern und nicht zu vergessen, haben sie zur Sicherheit noch eine Statue dahin gepackt. Oder stand für den unbekannten Gott. Clever oder nicht? So hatten die alles abgedeckt. Alle Bereiche, die hatten nicht nur hier diese sechs Dinge stehen, sondern für jede Sache hatten die ihre Gottheit und jemand zum Anbeten. Also die Athener waren genau das Gegenteil zum Atheisten. Das ist natürlich ein schönes Wortspiel, ne? Atheist, Athener, Athener, Atheist. Das waren Allround-Theisten. All-You-Can-Pray-To-Theisten. So etwas wie, ich glaube an alles, bete alles an und gehe auf Nummer sicher Gläubige. Das ist auch total verrückt. Wir haben Atheisten, die sagen, ich glaube an keinen Gott, tun es trotzdem letztendlich. Und hier haben wir die Athener, die sagen, ich nehme alles mit, was ich kriegen kann, damit ich bloß nichts falsch mache. Die Athener wussten, alles und jeder kann zu einem Gott werden. Und ich kann an alles und jedem mein Herz, meine Seele verlieren. Und damit sind die Athener tatsächlich ehrlicher und sogar grundsätzlich gesehen schon mal auf dem richtigen Weg im Leben und im Glauben. Nur die Wahrheit hatten sie bisher nicht gefunden. Wie finden wir als Menschen die Wahrheit über das Leben heraus? Wo, an welcher Stelle oder durch wen hast du das erste Mal irgendwas mal von der Bibel gehört, von Gott, von Jesus? Kannst du dich daran erinnern? Was war das erste Mal? Von wem hast du das gehört? Gab es jemanden? Oder lag die Bibel darum im Hotelzimmer? Du hast reingeschaut. Wo war in deinem Leben, in ihrem Leben der Moment, wo sie das erste Mal von Gott oder von Jesus gehört haben? Das ist eine spannende Frage. Wie finden wir denn die Wahrheit heraus im Leben, dass es Jesus gibt und dass er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben? Und natürlich musst du zuhören. Wenn dir jemand über die Wahrheit berichtet, musst du überhaupt willig sein und zuhören und nicht sagen, davon will ich nichts hören. Der Atheist sagt, davon will ich nichts hören, es gibt keinen Gott und verpasst seine Chance. Ist noch nicht mal neugierig darauf und lehnt das eben ab. Ich hatte gar keine Chance bei dem Hautarzt zu sagen, der Atheist war, ich möchte gerne dazu noch was sagen. Nee, das stand fest und er hat auch keine Lust zuzuhören, was eventuell dahinter steckt und wer dieser Jesus ist und was in der Bibel so steht, was für eine Hoffnung damit verbunden ist. Hat er keine Lust? Es braucht jemanden oder etwas, was mir sagt, was die Wahrheit ist. Und dann muss ich auch willens sein, zuzuhören. Und das macht den Athener eigentlich sympathisch und klasse. Denn in der Apostelgeschichte, drei Verse vorher, vor unserem Predigttext heißt es, Lukas berichtet das, die Athener nahmen Paulus aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Ich glaube, da freut sich jeder von uns, ne? Der gerne sagen möchte, wie genial und wie schön das ist mit Jesus, dass man keine Angst mehr haben braucht im Leben und auch im Tod nicht. Und wenn jemand sagt, ach, wir würden gerne wissen, worum es da geht bei Jesus. Super, endlich mal einer. Und die Athener haben es gemacht. Die waren weltoffen. Ist ja kein Wunder, deswegen hatten sie ja die 300, 400 Statuen und Schreine und Tempel, weil sie eben alles immer wissen wollten. Und das ist nicht schlecht. Und dann erhält Paulus die Chance, davon zu reden, was wirklich wichtig ist, im christlichen Glauben. Aber wir brauchen so jemanden wie Paulus, der uns Rede und Antwort stehen kann, wie das ist im christlichen Glauben. Und ihr müsst das Kapitel mal durchlesen in einer ruhigen Minute, oder wenn ihr gleich nach Hause geht, Apostelgeschichte 17. Der war erst sauer, Paulus. Da steht drin, die ersten Verse, wo er nach Athen kommt, er sieht die ganzen Tempel und ist verärgert über diese Vielgötterei. Und hätte er den Ärger nicht runtergeschluckt, ne, wäre er umgedreht und wäre abgehauen. So ein Sündenfuhl, Athen, die haben doch genug hier, die wollen bestimmt nichts von Jesus wissen, hat sich geärgert. Aber er hat diesen Ärger überwunden, hat sich mit Leuten unterhalten und dann seine Chance genutzt. Und das ist eben auch das, was ich heute wärmstens ans Herz legen möchte, dass Gott und Jesus auch uns nutzen möchten, um das weiterzusagen. Nicht irgendein Blödsinn, nicht, dass Alkohol was bringt oder dass Liebe oder Pornos, Fußball oder Einkaufen irgendwie wichtig sind im Leben, nein, sondern, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und das ist die zentrale Botschaft, weil es das Beste ist. Wer den Tod besiegt, besiegt den Rest auch. So einfach ist das. Und Gott und Jesus möchte uns benutzen. Aber machen wir das? Gehen wir raus auf unseren Areopag, nach Hannover, auf dem Marktplatz, auf dem Schützenplatz oder bei uns auf dem Marktplatz? Haben wir den Mumm dazu, nicht nur in unseren Mauern zu bleiben, sondern auch mal rauszugehen? Und dann muss ich ehrlich sagen, nee, ich habe nicht den Mumm. Aber ich würde das so gerne machen. Und dann kommt diese Situation mit Corona, dass eigentlich Menschen suchen nach Halt. Und wäre das jetzt nicht die Zeit, dass wir rausgehen auf unseren Areopag und nicht schweigen? Ich glaube, rumzuwedeln mit einer Fahne, Jesus lebt und Traktate verteilen, die Zeit ist nicht da. Das ist vorbei. Das sieht irgendwie dämlich aus. Ich will das selber nicht, wenn ich durch die Fußgängerzone gehe und mir irgendwie einer immer Zettel zusteckt, wenn ich das schon sehe, mache ich einen weiten Bogen. Ich glaube, das mag keiner. Aber wie können wir Menschen davon berichten auf eine ansprechende und einladende Weise? Es gibt da keine Standardantwort. Manchmal ist tatsächlich so ein Flyer ganz hilfreich. Manchmal ist es vielleicht ein Lied in der Fußgängerzone, eine Waffel. Und manchmal ist es vielleicht auch einfach eine Predigt. Ich habe mir vorgenommen zu überlegen, wie können wir das machen? Auf unseren Areopag nach Langenhagen gehen und nicht schweigen. Nicht verbittert, nicht irgendwie bösartig und drohend, sondern einladend wie Paulus. Hey Leute, das ist die beste Botschaft der Welt. Und wir verkriechen uns manchmal hier in unsere vier Mauern. Lasst uns hier Paulus als Vorbild nehmen. Das ist eben Punkt 2 der Predigt halt. Ne? Das eine ist, es gibt keine Menschen, die keinen Gott haben. Jeder hat irgendetwas und deswegen weiß jeder, es gibt irgendwo was, was irgendwie für mein Herz wichtig ist. Und wir kennen die Antwort, was sich wirklich lohnt, ins Herz hineinzulassen. Wie geht das, die große Wahrheit weiterzusagen? Paulus macht das vor, hier in diesem Augenblick in Athen, wir können es nachmachen. Der sieht sich alles an, ärgert sich, lässt den Ärger hinter sich, spricht schon hier und da mit Leuten, die aber nicht so auf seine Botschaft hören wollen. Und dann, als er die Einladung bekam von den Athenern, packte er sie, überwand sich bestimmt auch, stellte sich dahin und wählte dann Worte, die die Athener damals verstehen konnten. Luther würde sagen, er hat den Leuten aus dem Maul geschaut. Wie müssen wir heute reden, damit die Leute zuhören und nicht in Müdigkeit ausbrechen, ne? Weil wir wieder in dieser kirchlichen Sprache sprechen und dann der Pastor noch so einen leiernden Ton hat, der immer auf und runter geht. Ich versuche das zu vermeiden, gelingt mir wahrscheinlich auch nicht immer. Aber die Botschaft ist doch so gut, dass wir da nicht irgendwie was Vorgefertigtes oder so einen Leierton wie im Leierkasten dranpacken müssen, sondern das muss so rüberkommen, wie es ist, freudig, einladend. Natürlich muss Gott die Herzen öffnen. Aber ich glaube, das fällt ihm viel einfacher bei Menschen, wenn da auch Menschen sind, die das mit Freude weitergeben, was die Wahrheit ist. Paulus versteckt sich nicht. habe die Predigt genannt, ich weiß nicht, ob es hinten überhaupt steht, 1, 2, 3, 4 Eckstein, jeder muss versteckt sein. Und so komme ich mir manchmal selber vor. Aber ich glaube, das ist so die, weiß nicht, Wohlstandschrist sein, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, dass wir es verlernt haben, rauszugehen und einladend auf die Leute zuzugehen. Paulus spricht vom Gericht am Ende der Zeiten. Und bei uns fällt man meistens ein, wir stehen irgendwann vor Gott und müssen uns für unsere Taten rechtfertigen, die wir getan haben. Die Guten und die Bösen. Aber das stimmt ja gar nicht. Letztendlich vor Gericht, wenn wir vor Gott stehen, geht es darum, glaubst du an Jesus oder glaubst du nicht an Jesus? Dieses mit den Taten spielt auch eine Rolle. Aber die Bibel sagt, das ist nicht das Entscheidende. Und wenn Gott irgendwann sagt, hier Marc, du warst doch auf dem Marktplatz, wieso hast du nicht dein Maul aufgetan und mal losgepredigt? Und dann sage ich, ja, weil ich Schiss hatte. Ja, wovor denn? Ja, ausgelacht zu werden? Habt ihr aufgepasst im Text, das ist Paulus genauso gegangen. Das war nicht der große Prediger. Areopag, die Leute, das waren schon Hunderte, die sind nicht ausgebrochen und sind alle in die Kirche gegangen oder haben sich zum Jesus bekannt. Da steht die erste Gruppe. Hat gespottet in dem Augenblick, wo er über die Auferstehung der Toten zu sprechen kam. Das geht nicht, kann ich mir vorstellen, haben die gesagt, wie bescheuert ist das denn, wer tot ist, ist tot. Und wir sollen auferstehen, wenn wir an Jesus glauben, wie soll das funktionieren? Spott und Gelächter, kann uns auch passieren, ja. Paulus hat das einfach ertragen. Dann gab es die zweite Gruppe, wenn ihr aufgepasst habt, und die ist super spannend. Ich lese mal vor, Vers 32, als die Athener von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. Das ist doch schon mal nicht schlecht, wenn Menschen so denken, Neugier ist geweckt und es ist doch klar, wenn einer so eine Story auftischt, Jesus, Gottes Sohn, am Kreuz gestorben, und dann nach 3 Tagen wieder auferstanden, den Tod besiegt. Und wenn du an ihn glaubst, dann wirst du leben, selbst wenn du stirbst. Das ist doch verständlich, dass jemand sagt, hey, Moment mal, da muss ich mal eine Nacht drüber schlafen. Da muss ich mal drüber nachdenken. Das kriege ich erstmal nicht in meinen Kopf. Und das finde ich super. Wir wollen dich darüber ein anderes Mal weiterhören. Und das heißt aber, wenn man so einen Funken gekriegt hat von Gott, dann kommt man am nächsten Sonntag wieder und setzt sich in die Predigt und hört zu. Oder schlägt die Bibel auf. Oder man betet zu Gott und Jesus sagt, ich habe das Gefühl, du bist da, zeig dich. Aber diese Gruppe, die ist super, finde ich. Ich will mehr hören, aber ich brauche erstmal eine Pause, um darüber nachzudenken. Also die erste Gruppe steigt aus, Tür zu, Herz zu. Die zweite Gruppe lässt die Tür offen und sagt, hey, da gucke ich nochmal durch. Gefahr ist natürlich, dass man das ein Leben lang vor sich hinschiebt und dann in der letzten Minute auf dem Sterbebett denkt, oh, jetzt könnte ich mal reingucken und es könnte zu spät sein. Also man kann das auch zu sehr auf morgen schieben. Aber ich nehme das hier den Athenern mal ab. Die wollten Paulus nochmal hören und sind dann am nächsten Tag vielleicht zu ihm gekommen. So ist das nicht schlecht. Noch besser ist natürlich die dritte Gruppe. Zwei werden sogar mit Namen genannt. Das ist, ich muss gerade, wo habe ich es aufgeschrieben, die zwei griechischen Namen, Dionysus und Damaris heißen die beiden, Mann und Frau, und es kamen noch einige andere zum Glauben. Aber ihr habt gemerkt, das war nur eine Handvoll. Das war nur eine Handvoll. Jetzt könntet ihr sagen, wenn die Botschaft von Jesus so super ist, Tod besiegt und ich weiß danach, wohin ich gehe, wenn ich sterbe. Wenn die so super ist, wieso kam dann nur so eine Handvoll Leute zum Glauben? Aber dann überlegt mal. Wenn am nächsten Tag nochmal eine Handvoll zum Glauben gekommen sind, danach nochmal und danach nochmal, wenn jeder von uns auch nur einen Menschen im Jahr mitbringt zum Gottesdienst, dann sind wir jedes Jahr doppelt so viele. Wir träumen immer davon, ne? Wir beten hier ganz Langenhagen, kommt auf einmal zum Glauben, die Gottesdienste sind voll. Aber es geht genauso, wenn jeder von uns nur einen im Jahr anspricht und der zum Glauben kommt und dann hier mit in den Gottesdienst kommt, dass die Gemeinde wächst. Das ist nicht viel. Das ist auch noch nicht mal viel Aufwand. Wenn wir das sogar jeden Tag machen würden, dann würde das richtig abgehen. Ne? Also jeden Tag eine Handvoll, wie Paulus das geschafft hat. Das ist nicht so wenig, wie sich das anhört. Und Gott ist ja auch am Wirken, nicht nur durch Paulus, sondern durch alle anderen, die diese Wahrheit kennen und nicht schweigen. Deswegen, das ist natürlich das Beste. Dionysus und Damaris wurden gläubig, heißt es da zum Schluss. Das heißt für mich, da sind nicht auf einmal alle Fragen beantwortet. Die wussten noch nicht alles durch Paulus eine kleine Rede. Aber sie wurden gläubig heißt für mich, dass da geht ein Prozess los. Ein Stein wird ins Rollen gebracht, der Startschuss ist gefallen, der Prozess ist in Gang gesetzt worden. Die haben es angenommen und gesagt, ich weiß nicht alles, ich informiere mich aber noch mehr darüber, was jetzt genau Jesus gesagt hat, was Gott von uns will, was die Bibel sagt. Und dann wächst man im Glauben, so heißt es ja so schön immer. Bye-bye Atheismus, lebe wohl, viel Gotterei. Jesus Christus, Gottes Sohn, der von den Toten auferstanden ist. Das ist die wichtigste Botschaft der Welt, die aber auch Spaltung bringt. Das muss uns auch klar sein. Es gibt Leute, die spotten, die lachen. Es gibt Leute, die sagen, verstehe ich nicht, denke ich drüber nach. Und es gibt die Leute, die es annehmen. Wir müssen nicht meinen, wir gehen hier auf den Marktplatz, predigen und alle kommen zum Glauben. Aber wenn niemand die Wahrheit hört, dann passiert gar nichts. Keiner lacht. Keiner überlegte sich darüber, nochmal morgen reinzuschauen in die Bibel oder eine Predigt zu hören. Und keiner wird gläubig werden. Das ist das Resultat, wenn wir nichts sagen. Dann doch lieber mutig sein und Spott und Gelächter ertragen. Die Neugier anderer Menschen auch morgen nochmal befriedigen. Sagen, ich bin auch morgen für Sie da, ich kann Ihnen helfen. Und sich dann freuen, wenn auch Menschen darunter sind, die wo es Klick gemacht hat, wo Gott das Herz aufgeschlossen hat, die sagen, ich glaube jetzt. Weiß noch nicht alles, habe meine Fragen und Zweifel, aber das hört sich so gut an, die Botschaft, da bin ich mit dabei. Möchtest du dabei sein? Also ich glaube, das ist die beste Botschaft der Welt. Und ich weiß, ich habe das ja auch bei der Beerdigung gesagt, das ist schwer zu glauben in unserer Gesellschaft. Aber nicht, weil es so unmöglich, so wissenschaftlich nicht zu beweisen ist. Was ist denn das, was wir hier haben? Ja? Da haben wir Handy, PS4-Station, PlayStation, das ist mehr was für die Jugendlichen. Da haben wir Alkohol und andere Drogen. Da haben wir, das ist die leuchtende Laterne, Sex und Pornos. Da haben wir Sport, Fußball. Amazon steht für Shoppen. Gibt es genug Leute, die nicht loslassen können, immer einkaufen müssen. Und hier das Neue, hier haben wir Ernährung, was auch zu einer Gottheit werden kann. Da ist nur der Apfelsaft, aber ich habe neulich eine Flasche gesehen, da stand sogar drauf, Wasser, da stand drauf vegan. Ja? Wenn so einer zu mir sagen würde, ja, der da so verbissen hinter der Ernährung hin ist, ich bin Atheist, dann sage ich auch, du hast deine Religion, Freundchen. Du guckst, was du isst und achtest penibel drauf, verbringst stundenlang im Internet herauszufinden, wo was herkommt und feierst das, wie wir in Gottesdienst feiern, das Essen. Andere auch, Vegetarier auch die Grillmeister. Ne? Also auch Essen kann einen so ins Herz nehmen, dass es zu so einer Art Gott wird. Und da kann man sein Leben lang mit ablenken von der Wahrheit. Ich glaube, das kann inzwischen jeder nachvollziehen. Umweltschutz, genau dasselbe. Da kann man eine Religion draus machen. Jeden Freitag treffen wir uns. Ja, wir treffen uns jeden Sonntag. Versteht mich richtig, von all dem hat alles seinen Platz im Leben. Und in Maßen und Sex im richtigen Rahmen, alles wunderbar. Aber all die Dinge können so übertrieben werden, dass sie dich selber so gefangen nehmen, dass du selber irgendwie gar nicht merkst, dass du längst einen Gott hast im Herzen, obwohl du selber sagst, an Gott glaube ich nicht und Jesus. Das kann passieren, all die Dinge. Und das weiß jeder von uns. Aber dann neugierig zu sein auf diese Botschaft von unserem Herrn, wir haben kein Altar, wo drauf steht, dem unbekannten Gott. Wir haben den Altar, wo dran steht, Jesus Christus. Damit machen wir Werbung, weil es die beste Botschaft der Welt ist. Und die vernachlässigen wir. Auch unsere Obersten von der Kirche vernachlässigen das. Beste Beispiel ist dieses Rettungsschiff, das die Flüchtlinge nicht ertrinken. Wunderbar. Kein Christ sollte jemanden ertrinken lassen, richtig. Aber wieso heißt das Schiff Sea-Watch 4? Und wieso fährt das neuerdings unter Antifa-Flagge? Ja? Wieso heißt das Schiff nicht Jesus Christus? Oder gerne etwas dezenter der Auferstandene. Oder Evangelium, denn was nützt es dem Ertrinkenden, wenn ich ihn rette, ihn aus dem Wasser ziehe, aber ihm dann nichts davon erzähle, von dem Menschen, von dem Mann, der den Tod besiegt hat. Dann ist diese angebliche Rettung nur eine Verzögerung seines Todes und nicht mehr. Wir haben verlernt, aus falscher Rücksichtnahme Jesus Christus zu erwähnen. Ich ziehe dich aus dem Wasser, weil ich an Jesus Christus glaube und er nicht möchte, dass du ertrinkst, dass du verloren gehst, sondern möchte, dass du an ihn glaubst. Wenn die alle auf dem Schiff einen Gottesdienst feiern würden und von Jesus Christus hören würden, dann wäre das was anderes. Aber nur Leute aus dem Wasser ziehen als Kirche, die an Jesus Christus glaubt, ist zu wenig. Wir schämen uns anscheinend darüber, Jesus Christus zu erwähnen, in den Mund zu nehmen. Die Obersten legen das Kreuz ab in Jerusalem aus falscher Rücksichtnahme vor anderen Religionen. Wir müssen uns ja nicht gleich die Köpfe einschlagen, aber wir haben noch eine schöne Botschaft, die eigentlich total unaggressiv ist, sondern einladend ist. Und dann können wir uns natürlich auch darin verrennen, nach oben zu gucken. Ja, die machen alles falsch und die machen alles falsch. Wir sind aber dran. Das ist die eine Sache. Man kann Sachen benennen, die nicht in Ordnung sind. Aber die andere Sache, die viel wichtiger ist, ist, dass wir uns selber vornehmen, den Glauben zu leben und weiterzusagen. Weil dann sind wir gefragt. Es ist einfach, über andere zu meckern. Der könnte dasjenige besser machen, jenes. Das könnte gut laufen, aber tut es nicht. Blöde Landeskirche, blöde EKD, ja. In einigen Punkten bestimmt berechtigt, in anderen nicht. Aber wir selber sind doch dran. Paulus hat doch nicht auf die Urgemeinde alles geschoben, sondern der stand da alleine auf dem Areopag und hat gepredigt. Lasst uns das auch machen. Ich kenne viele Stimmen im Augenblick, die sagen, oh nein, Corona, wir wissen nicht, wie es mit der Kirche weitergeht, auch mit dieser Gemeinde nicht, werden wir wieder so viele werden wie vorher. Und andere Kirchen sind ganz verzweifelt, die da nur mit so einem klickigen Häufchen sitzen und sagen, das wird nichts mehr. Wir machen die Kirche nicht mehr auf. Ja, aber wieso nicht? Lasst uns doch diese Zeit nutzen. Wie es so schön heißt, der Acker ist doch gepflügt. Ist ja nicht so, dass die Leute nicht glauben wollen. Die glauben doch an jeden Scheiß, auf Deutsch gesagt. Und wir haben eine bessere Botschaft. Aber wir müssen die auch benennen. Wir müssen die Wahrheit doch erzählen, damit irgendjemand, so wie ihr das irgendwann erlebt habt, irgendeiner kam auf euch zu und hat irgendwas von Jesus erzählt, von Gott. Ihr seid neugierig geworden, seid ihm nachgegangen, habt selber gelesen. Aber diese Person bist jetzt auch du und sind sie, einen weiteren anzusprechen, anzustecken mit der Flamme des Evangeliums, mit dieser Superbotschaft. Aber wir sind zu träge geworden. Denkt mal drüber nach, wo ihr das im Kleinen machen könnt. Man braucht da nicht verkrampfen, ich glaube, das ist auch ein Fehler. Aber einfach immer nur mal locker bekennen, hey, ich gehe mal in Gottesdienst, mir ist Jesus wichtig. Ja, wieso, der spinnt doch, ist doch alles Einbildung. Nee, das hilft mir wirklich. Also einfach mal überlegen, wie kann ich frei von der Leber völlig natürlich und fröhlich einladend sein. Das ist nicht einfach, das weiß ich. Und doch ist es unser Job. Nicht nur der des Pastors, nicht nur der des Kirchenvorstandes, sondern jeder muss raus. Überleg mal, wie wir das hinkriegen könnten, dass jeder einen pro Jahr mitkriegt. Beten ist auch eine Lösung. Wenn einer sagt, ich bin so schüchtern, ich kann da nicht mich da auf den Marktplatz stellen und jemanden anquatschen, klar, kein Thema. Jeder hat seine Begabung. Aber wenn einer beten kann, dann kann er sich eine Person vornehmen, die ihm wichtig ist und betet immer nur für die. Auch eine Möglichkeit. Aber versteht ihr, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die du hast, die wir haben, um Menschen zum Glauben zu bringen. Das können wir ja eh nicht, das weiß ich. Aber ich glaube, dass wenn wir Gott dabei helfen, dass er dann Menschen auch die Herzen aufschließt. Glauben können wir nicht schaffen, das ist schon klar. Aber wir können Möglichkeiten schaffen. Wir können pflügen und alles vorbereiten. Und dann kann Gott auch seinen Samen reinsetzen. Und dann sitzt in 100 Jahren hier jemand, ach ja, Frau Gaser hat neulich mal hatte mal vor langer Zeit im Flur mal erwähnt, dass sie zum Gottesdienst geht. Da bin ich neugierig geworden. So kann das sein. Und so kann jeder von euch die Flamme der guten Botschaft weitergeben. Lasst uns das tun, denn wir haben eine gute Botschaft. Amen.